ganz herzlich willkommen zu diesem etwas besonderen Gottesdienst. Besonders ja, weil Pfarrer Giesenich hier vorne sitzt. Wir wünschen ihm an dieser Stelle, denke ich, alle eine gute Urlaubszeit, gute Erholung. Besonders auch, weil heute wieder mal der Chor singt und die Becky an der Orgel ist. An dieser Stelle euch allen ein herzliches Dankeschön. Und besonders, weil heute ein anderer Prediger hier stehen wird. Es ist Heinrich Oettinger. Er stammt ursprünglich aus den westlichen Bundesländern, hat eine theologische Ausbildung hinter sich, war viele Jahre unterwegs als Gemeinschaftsprediger und auf Umwegen kam er nach Chemnitz zum Kaleb-Verein. Der Verein Kaleb, manchen von euch ist es vielleicht schon ein Begriff, nennt sich Kooperative Arbeit, Leben ehrfürchtig bewahren. Ein zugegeben recht großer Name, aber er ist da für besondere Lebenssituationen. Wisst ihr, eigentlich freut sich eine Mutti, wenn sie erfährt, sie ist schwanger. Freude, Spannung, Vorfreude, all das mischt sich in die Stimmungslage. Aber dann gibt es eben auch diese besonderen Situationen, wo eine Mutter erschrickt, weil es nicht in ihr Lebenskonzept passt, jetzt und hier Mutter zu werden. Und dann ist diese ungewollte Schwangerschaft eine ganz besondere Notsituation, der wir uns als Christen nicht verschließen dürfen. Und wir sind aufgefordert und aufgerufen, da zu helfen. Und weil das alleine auch geht, aber in Gemeinschaft besser geht, daher haben sich Christen vor über 30 Jahren zusammengetan und haben einen Verein gegründet, eben diesen Verein Kaleb. Kaleb, der Name ist manchen aus der Bibel bekannt, ihr wisst schon, das war der bekannte und mutige Kundschafter. Aber Kaleb will nicht kundschaften, sondern will in erster Linie helfen und beraten. Eben in solchen ganz speziellen Lebenssituationen, wo Mütter und Väter in großer Not sind. Dort hinein Hilfe anzubieten und die Frauen zu beraten, ihnen Wege und Perspektiven aufzuzeigen. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, dass wir dem menschlichen Leben und dem Leben als solchen ehrfürchtig begegnen. Schon bei Zeiten diese Ehrfurcht aufbauen. Und das fängt schon im Kindergartenalter, kann das schon anfangen, im Schulalter, im Jugendalter. Die Ehrfurcht, das Staunen über das Entwickeln und Werden menschlichen Lebens. Auch das ein großes Aufgabengebiet von diesem Verein Kaleb. Und ein drittes. Vielleicht habt ihr es in den Nachrichten zufällig mal gehört, manchen ist es aber auch entgangen. Im Juni hat der Deutsche Bundestag einen Paragraph im Strafgesetzbuch gestrichen, den Paragraph 219a. Dieser Paragraph hat ausgesagt, dass man für Abtreibungen nicht werben darf. Paragraph zuvor steht, Abtreibung ist strafbar, ist eine Straftat. Nur unter bestimmten Umständen ist es in Deutschland straffrei, ein Kind abzutreiben. Nun hat der Bundestag gesagt, wir streichen den Paragraph 219a. Und damit darf man in Deutschland jetzt für etwas werben, was eigentlich mit Strafe belegt ist. Man kann gespannt sein, was die derzeitige Regierung noch alles auf den Weg bringt. Uns, die wir uns mit diesem Thema beschäftigen, schwant Schlechtes, schwant Schlimmes auf uns zuzukommen. Und das ist dann die dritte Aufgabe vom Kaleb-Verein, sich politisch einzumischen, die Stimme zu erheben, Menschen zu mobilisieren, zu sagen, seid wachsam mit dem, was die Politik in diesem Land für Weichen stellt. Erhebt eure Stimme. Das nur in kurzen Worten über die Arbeit von Kaleb und Heinrich Oettinger, den wir an dieser Stelle jetzt offiziell herzlich begrüßen. Er wird uns dann eine Predigt zu diesem Thema halten. Ich bin selber sehr gespannt drauf und werde den Worten aufmerksam lauschen. Wer Interesse an diesem Thema hat, gerne bin ich, der Agnes oder auch manch anderer zum Gespräch. Wir fragen bereit und am Schluss des Gottesdienstes steht hinten im heute nicht besetzten Kindersteinhaus ein Tisch. Da ist ein bisschen Material drauf. Könnt ihr euch gerne mitnehmen zum Lesen und zum Weitergeben. Und nun lasst uns diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Sonntag lesen wir einen Brief an die Gemeinde in Ephesus im 5. Kapitel. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Worte der Heiligen Schrift. Gott sei Dank. Halleluja. Das Evangelium lesen wir bei Matthäus im 5. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dann, dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Und mein lese uns den Predigtext aus Psalm 139, ab Vers 13. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Aber wie sind für mich, Gott, deine Gedanken so schwer? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, ich beschäftige mich gerne mit Astronomie. Nur eins ist noch interessanter, die Embryologie. Was wir hier haben im Psalm 139, ist ein Blick in die Embryologie, in die Entstehung des menschlichen Lebens. Und ich danke dem Chor für dieses außerordentlich treffende Lied, das sie gerade angestimmt haben. Und das Leben ist gut, wie es ist. Das passt doch außerordentlich gut zu diesem Satz. Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wie wunderbar der Mensch gemacht ist, das sehen Sie übrigens bei einem ganz einfachen Blick in ein Physiologielehrbuch, also das, was die Medizinstudenten durcharbeiten in den ersten sogenannten vorklinischen Semestern. Gucken Sie rein, wie die Atmung funktioniert, wie der Blutkreislauf funktioniert, wie die Nieren funktionieren als gigantische Filteranlage, die hier explizit auch in unserem Text genannt sind, wie das Hirn funktioniert. Sie kommen aus dem Staunen nicht heraus. Und besonders die vorgeburtliche Entwicklung ist etwas derart Faszinierendes, dass eine Autorin, die ein Lehrbuch geschrieben hat für Studenten, für die Embryologie, eine gewisse Susanne Schulze, in einem ganz normalen wissenschaftlichen Verlag bei Elsevier ein Buch herausgegeben hat, ein Embryologie-Lehrbuch. Und da trauen Sie Ihren Augen nicht. Wissen Sie, was als erstes vorne dran steht? Psalm 139. Und dass der erste Satz im Vorwort nach Psalm 139, da schreibt die Frau Schulze, wer sich mit der Embryologie beschäftigt, beschäftigt sich mit dem Wunderbaren. Liebe Muttis und Großmuttis, darf ich es mal versuchen, so deutlich zu machen? Ich möchte mal fast wetten, von Ihnen hat kaum jemand je gehört vom EPF. EPF ist die Abkürzung für Englisch Early Pregnancy Factor, zu Deutsch Frühschwangerschaftsfaktor. Was bedeutet das? Nun, normalerweise, Sie kennen das vielleicht vom üblichen Schwangerschaftstest her, da wird das Hormon Beta-HCG getestet, es taucht auf, wenn der neue Mensch sich eingeministet hat in der Gebärmutterschleimhaut. Der EPF taucht aber noch früher auf, der Early Pregnancy Factor. Bitte bedenken Sie, am ersten Lebenstag, im Einzellstadium, wenn wir noch die Größe von einem Zehntel Millimeter haben, kaum sichtbar, dann schickt dieser neu entstandene Mensch eine Substanz aus an den mütterlichen Organismus, eben diesen EPF, und der signalisiert der Mama: Hallo, ich bin neu hier. Bitte um Himmels Willen, Mama, in diesem Monat keine Monatsblutung durchführen, sonst bin ich verloren. Wenn Sie erlauben, dass ich das mal so auf diese Art und Weise darstelle. Das bedeutet, der Mensch, der neue Mensch, nimmt unmittelbar in den Minuten und Stunden nach seiner Entstehung chemische Kommunikation auf mit seiner Mutter, signalisiert, dass er da ist. Und nicht nur das, er signalisiert nicht nur, dass er da ist, sondern er programmiert gleichzeitig den mütterlichen Organismus um, sodass in diesem Monat keine Monatsblutung stattfindet, denn sonst würde nach dieser 6- bis 7-tägigen Wanderung durch den Eileiter, wenn er sich einnisten möchte, hätte er keine gute Einnistungsmöglichkeit. Der neue Mensch nimmt chemische Kommunikation auf mit seiner Mutter am ersten Lebenstag im Einzelstadium. Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder mit Müttern und Großmüttern darüber gesprochen, aber der Sachverhalt ist außerordentlich unbekannt. Für mich eines der Beispiele, wie faszinierend die Schöpfung ist. Wir haben auch miteinander das Glaubensbekenntnis gesprochen. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Liebe Gemeinde, Sie können hingucken, wo Sie wollen. Sie können hier im Zusammenhang mit diesem Text sehen, wie fantastisch die Pränatalentwicklung ist, wie fantastisch der Mensch beschaffen ist. Und jeder von Ihnen, dem schon mal übel war, der schon mal ins Krankenhaus musste, der sonst mit gesundheitlichen Problemen zu tun hat, der weiß sehr wohl, wie wunderbar das zusammen harmonieren kann und auf der anderen Seite, wie störanfällig wir sind. Aber zusammengemacht, ausgedacht, das ist unglaublich, was da alles drinsteckt. Ich möchte mir deshalb erlauben, insbesondere weil auch den jungen Leuten zu sagen, wenn sie sich einlassen auf Forschung, sei es im Bereich Technik, sei es im Bereich Naturwissenschaft, Physik, Chemie, Biologie, nehmen Sie, was Sie wollen. Bitte haben Sie keine Angst, wenn Sie sich mit der Forschung beschäftigen, so nach dem Motto, ja, wenn ich verstehe, wie dies oder jenes funktioniert, dann ist doch am Ende irgendwie kein Platz mehr für Gott da. Ist es denn nicht so, dass vielleicht die Beschäftigung mit der Naturwissenschaft zum Atheismus führt, mich von Gott wegführt? Nee, keine Sorge. Ich kann Sie nur ermutigen, beschäftigen Sie sich mit Naturwissenschaften. Viele Naturwissenschaftler, von Kepler bis zur Gegenwart, waren glaubende Christen. Ich möchte es deutlich machen mit einem wunderbaren Zitat des bekannten Nobelpreisträgers Werner Heisenberg. Werner Heisenberg hat einmal gesagt, Naturwissenschaft, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Mit anderen Worten, wenn wir uns mit Schöpfung einlassen, wenn Sie sich mit den Wundern der Natur beschäftigen, dann stoßen Sie unwillkürlich auf Hinweise auf diesen Schöpfer, auf diesen Gott. Das ging sogar dem Günter Bechli so, einem Ausstellungsleiter in Stuttgart, der 2009 anlässlich 150 Jahre Darwin, also dieses berühmte Buch, das Darwin 1859 geschrieben hat, The Origin of Species, der Ursprung der Arten, worauf ja die Evolutionstheorie maßgeblich beruht, da hat dieser Mann in Stuttgart anlässlich 150 Jahre Erscheinen dieses Buches eine Ausstellung geleitet, wo auf der einen Seite bei einer Waagschale das Buch von Darwin war, der Ursprung der Arten, und auf der anderen Seite so Schöpfungsliteratur. Und er wollte das dementsprechend auch ein bisschen ins Lächerliche ziehen, was sich die Christen und die Fundis so ausgedacht haben. Und da war so typische wissenschaftliche Literatur aus dem Bereich des Kreationismus und des Intelligent Design. Und dann hat Günter Bechli mal einfach aus Neugier die Bücher, die er da demonstrativ ausgelegt hat und die durch das eine Buch von Darwin demonstrativ nach oben gehoben wurden, weil sie ja leichter sind und nicht so bedeutsam, hat er trotzdem reingeguckt. Ich glaube, was ihn besonders beeindruckt hat, war das Buch von Michael Behe, einem Mikrobiologen, der dargestellt hat, wie der Geißelmotor bei Bakterien funktioniert, bei den vielen Milliarden Bakterien in unserem Darm, Escherichia coli. Ein Geißelmotor, der mit abenteuerlichen bis zu 100.000 Umdrehungen pro Minute dreht, mit einem Wirkungsgrad von 99%, der innerhalb einer Sekunde stoppen kann und sofort mit voller Geschwindigkeit in die Gegenrichtung drehen kann, der Stator, Rotor hat, wie eben ein Elektromotor, wie wir das so kennen, bestehend aus Eiweißen. Diese Dinge haben auch Günter Bechli ins Nachdenken gebracht. Und als er es gewagt hat, in Bezug auf Evolution kritische Fragen zu stellen, musste er gehen, obwohl er eigentlich eine unkündbare Stellung hatte. Man hat ihm das schwer gemacht und hat gesagt, wir wollen so etwas nicht an unserem Institut, Sie beschädigen den Ruf unseres Institutes, bitte gehen Sie. Wir haben hier einen unglaublichen Vorgang, der allerdings relativ typisch ist für unsere Zeit. Sie kennen ja vielleicht das Stichwort Cancel Culture, dass alles das, was einem nicht passt, einfach weggedrängt wird. Das ist auch so in der Wissenschaft. Deshalb bitte ich nicht nur junge Leute, sondern jeden Einzelnen von Ihnen, lassen Sie einfach die Wunder der Natur auf sich wirken. Sei es im Mikrokosmos mit dem erwähnten Geiselmotor, sei es in der vorgeburtlichen Entwicklung, wie wir es hier in besonderer Weise in Klein 139 haben, oder auch im Makrokosmos. Dazu nur kurz ein paar Andeutungen. Ist Ihnen bewusst, wie besonders die Erde in unserem Sonnensystem und in der gesamten Galaxie ist? Man nennt die Erde ja auch Blue Marble, den blauen Edelstein. Allein die Farbe zeichnet unseren Planeten schon in besonderer Weise aus. Und all das, was wir seit den 90er Jahren entdeckt haben, seit das berühmte Teleskop Kepler im Weltraum unterwegs ist und untersucht, wo könnten irgendwo in unserem Sonnensystem noch Planeten sein, die ebenfalls belebt sind? Also die Frage, gibt es da draußen Brüder und Schwestern, die wir da noch haben? Und wenn wir 100 Milliarden, eventuell sogar 400 Milliarden Sterne haben in unserer Galaxie und dann im ganzen Kosmos auch noch einmal 100 oder 200 Milliarden Galaxien da sind, dann kommen Sie auf eine Gesamtanzahl von Sternen, wenn Sie diese 400 Milliarden mal 200 Milliarden nehmen, auf 10 hoch 22, 10 hoch 23 theoretisch mögliche Sonnen, und es wird angenommen, dass zu jeder Sonne auch mindestens ein Planet gehört. Aber alles, was wir anhand von Kepler entdeckt haben, deutet darauf hin, es gibt kaum passende Planeten, wo Leben entstehen kann. Es muss Wasser da sein, taucht schon mal kaum auf. Es muss eine Atmosphäre da sein, ohne Sauerstoff geht auch nichts. Was vielen nicht klar ist, der Jupiter, dieser Riesenplanet in unserem Sonnensystem, den hat der bekannte Münchner Astronom und Physiker Harald Lesch bezeichnet als kosmischen Staubsauger. Der ist deshalb so bedeutsam, weil außerhalb der Erde, zwischen Erde und Jupiter, da haben wir einen Asteroidengürtel, aus dem kullern immer wieder mal große Brocken heraus. Wenn der Jupiter nicht alles das anziehen würde, dann wird es bei uns immer wieder mal so einen gewaltigen Einschlag geben, dass selbst dann, wenn Leben entstanden wäre, es ausgelöscht würde. Also ein Planet nützt so noch nichts ohne einen gewissen Schutzmechanismus, wie es der Jupiter darstellt. Wir könnten das jetzt noch weiterführen, die Schrägstellung der Erdachse. Ich könnte darauf hinweisen, dass wir einen Mond brauchen. Das Besondere in unserem Sonnensystem ist, dass die Erde einen so großen Mond hat, wie sonst kein anderer Planet. Im Größenverhältnis. Der Jupiter hat zwar über 60 Monde, aber im Verhältnis zu seiner Riesengröße sind das nur kleine Dinger. Und unser Mond ist so groß, damit er die Erdbahn stabilisiert. Und. Also wir stoßen auf ein Wunder nach dem anderen, wenn wir auch in den Makrokosmos blicken. Mikrokosmos, Makrokosmos, der menschliche Organismus. Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Da können wir nur von Herzen einstimmen. Wie wunderbar wir gemacht sind, das drückt sich dann auch aus in Bezug auf die biochemischen Substanzen, aus denen wir bestehen. Ich möchte es mal versuchen, an diesem großen Buch hier, an dieser Agenda deutlich zu machen. Wenn Sie sich mal bitte das nochmal doppelt so dick vorstellen und rot, dann ist das die rote Liste, wie sie im Grunde jeder Arzt kennt, heute weniger als Buch, heute haben die das meistens als App auf ihrem Handy abgespeichert, aber die rote Liste gibt es auch gedruckt. Wie gesagt, doppelt so dick, rot, da steht nur drauf, rote Liste, und das sind sämtliche zigtausend Medikamente aufgelistet, die es auf dem Markt zu haben gibt, und da sind sämtliche zig und hunderttausend Nebenwirkungen dabei. Anhand dieser Unzahl an Nebenwirkungen können wir sehen, wie extrem schwierig es ist, irgendwelche Arzneimittel herzustellen. Das sogenannte Wirkstoffdesign, das, was die Chemiker und Biochemiker da herstellen, ist eine irrsinnig komplizierte Angelegenheit. Und obwohl die sich Mühe geben, kluge Köpfe in milliardenteuren Labors bestens ausgebildete Leute, besten technische Voraussetzungen, jahrelange Versuche und dann ist die Pharmaindustrie heilfroh, wenn man endlich mal irgendeine Substanz gefunden hat, die irgendetwas bewirkt. Und wie schnell das daneben gehen kann mit Nebenwirkungen, sehen wir ja nicht nur an einem Extrembeispiel wie Contergan. Ein Schlafmittel, das Anfang der 60er Jahre vertrieben wurde, mit massivsten Schädigungen für den ungeborenen Menschen. Der Fall Contergan und viele andere machen einfach deutlich, es ist den klügsten Köpfen mit den besten technischen Voraussetzungen nahezu unmöglich, gute Substanzen herzustellen. Liebe Gemeinde, ich bin fast versucht, ich würde es wohl so nicht tun, es reicht auch mein Sachverstand in diesem Bereich nicht aus, aber ich bin fast versucht, anhand der Chemie eine Art chemischen Gottesbeweis zu führen, dass ich einfach sage, Leute, versucht doch mal so gute Dinge herzustellen, wie wir es im menschlichen Körper haben. Ich möchte die rote Liste hier, dieses Buch, das ich Ihnen gezeigt habe, dieses fette Ding mit den zigtausenden von Nebenwirkungen, kontrastieren mit einem Riesenposter, herausgegeben von der Firma Roche, gibt es mittlerweile in der so und so vielten Auflage, leider nicht mehr erhältlich, ich konnte es nicht mehr kriegen, gibt es nur noch als Datei, kann sich hier aber jeder downloaden. Dieses Riesenposter ist 1 Meter breit und 1,30 Meter hoch, also über 1 Quadratmeter. Auf diesem Poster sind sämtliche menschlichen Stoffwechselvorgänge aufgezeichnet. Ob jetzt Calvin-Zyklus, Atemzyklus, Hormonzyklen, was da an Hunderten und an Tausend Substanzen ist, ist einfach fantastisch. Und wie sind eigentlich die Nebenwirkungen im Vergleich zu der roten Liste? Nun, wenn der Körper gesund ist, gibt es keine Nebenwirkungen. Das funktioniert ohne. Und ich kann es deutlich machen an einem besonderen Hormon, an dem am Östradiol, an dem weiblichen Geschlechtshormon, das ja durchaus auch in Männern vorkommt, das hat keine umweltschädliche Wirkung. Aber in dem Moment, wo Frauen die Pille nehmen und dadurch die Ethinylgruppe, das Östradiol, noch ein kleines bisschen verändert wird, dann hat das massive Auswirkungen auf die Gesundheit der Frauen und obendrein auf die Umwelt. Das Ethinylestradiol aus der Verhütungspille ist eine der bitterbösesten Substanzen, die unsere Umwelt je gesehen hat. Könnte man einreihen in das sogenannte dreckige Dutzend aus der Stockholm-Konvention. Das sind Atrazin und alle möglichen Herbizide und Fungizide mit dabei. Das Ethinylestradiol ist so übel in der Umwelt, das kriegt man auch in Kläranlagen gar nicht ohne weiteres heraus, dass die Fische verweiblichen. Die interessieren sich nicht mehr für Weibchen, die interessieren sich nicht mehr für Nestbau und es geht bis dahin, es ist keine Übertreibung, können Sie nachlesen, Rippen, Umweltchemikalien, 10 Bände, so dick steht drin, dass im Hodengewebe von Fischmännchen weibliche Eizellen heranreifen. Also die Schädigung durch dieses künstliche Hormon in der Umwelt kann massiv sein. Ich möchte daran einfach deutlich machen, wenn es hier heißt, Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, wie fantastisch, biologisch, chemisch und der gesamte Kosmos geschaffen ist. Und sobald der Mensch, also wirklich nicht doofe Leute, sondern kluge Leute, etwas versuchen zum Guten zu machen, Arzneimittel herzustellen, stoßen wir auf nahezu unüberwindliche Schwierigkeiten. In Pharmakologie-Lehrbüchern gehört auch zu diesem Stoffbereich, den Medizinstudenten in den Anfangssemestern lernen müssen. Pharmakologie-Lehrbücher heißen ja ganz oft Pharmakologie und Toxikologie. Also die Lehre von den Heilmitteln und die Lehre von den Giftstoffen. Weil Heilmittel eben vielfach eben auch ganz unfreiwillig nebenbei noch Giftstoffe sind. Liebe Gemeinde, etwas Ähnliches wie hier in Psalm 139 finden wir dann auch in Psalm 104, wo der Beter dann formuliert, ich lese Ihnen mal diesen Vers, Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Gott hat seine Werke auf fantastische Art und Weise geordnet. Und deshalb ist es notwendig, dass wir einen Blick darauf werfen, wie diese Ordnung in unserer Gegenwart auf brutalst mögliche Weise durcheinandergebracht wird. Ich möchte das konkretisieren an dem, erlauben Sie bitte, dass ich es so deutlich nenne, an dem Gender-Wahnsinn, den wir derzeit erleben. Ich muss Ihnen sagen, ich bin jetzt in den 60er Jahren meines Lebens, aber so etwas Verrücktes, so etwas Abgefahrenes, so etwas Unsinniges, Widersinniges, Blödsinniges, Stumpfsinniges, so etwas Naturwidriges habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Und ich möchte behaupten, das hat es auch in der gesamten Nachkriegsgeschichte noch nicht gegeben. Die ideologische Versautheit, mit der gegen Biologie und Natur in der Gegenwart vorgegangen wird, stellt alles in den Schatten, was ich mir vorstellen kann. Ich zitiere den Queer-Beauftragten der Bundesregierung. Der hat doch tatsächlich vor ein paar Wochen gesagt, Zweigeschlechtlichkeit sei für ihn ein schwer erträglicher Gedanke. Nochmal, Zweigeschlechtlichkeit, also dass es Mann und Frau gibt, sei für ihn ein schwer erträglicher Gedanke. Ich fasse mich an die Birne. Und liebe Gemeinde, das bitte ich in besonderer Weise die Eltern zu bedenken. Was diesbezüglich an den Schulen auf unsere Kinder einströmt, durch Lehrer, die das teilweise ja auch weitergeben, das ist abenteuerlich. Und im Fernsehen erst recht. Sie können ihre Kinder teilweise nicht mehr vor den Kinderkanal setzen. Da werden ihnen Dinge vermittelt. Wenn sie das mitkriegen, würden sie wahrscheinlich sagen, nee, also das will ich nicht, dass das meinen Jungs und Mädels vermittelt wird. Was wir in der Gegenwart erleben, ist ein alliiertes Bombardement gegen Biologie und Natur, wie es das noch nie gegeben hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns zurückbesinnen auf das, was uns die Bibel zeigt in Bezug auf die Art und Weise, wie wunderbar Gott die Welt gemacht hat. Man könnte es auch in Bezug auf das Aberwitzige, was hier stattfindet, deutlich machen an einem Pfingstlied. Sie kennen das wahrscheinlich auch. Ich zitiere, Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Als ich vor 2 Wochen mit unserem Geschäftsführer Albrecht Weisbach über dieses Lied gesprochen habe, hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass das in der DDR mehr oder weniger verboten war. Albrecht Weisbach war Pastor in der methodistischen Kirche und als in den 70er Jahren die methodistische Kirche in Westdeutschland und in Ostdeutschland ein gemeinsames Liederbuch herausgeben wollten, war eben auch dieses Lied mit dabei, O komm du Geist der Wahrheit, wo es in der Vers in Strophe 3 heißt, wie ich Ihnen gerade zitierte, Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Es war vermutlich diese Strophe 3, diese Aussage, die das Regime veranlasst hat, dieses Lied nicht zuzulassen. Und Sie haben ja vielleicht auch mitgekriegt, welche drastischen Maßnahmen geplant sind für Leute, die die Regierung kritisieren. Da wird ja neuerdings der Verfassungsschutz darauf angesetzt, wenn es Bestrebungen gibt von Rechtspopulisten und von anderen angeblich, die Regierung und den Staat zu delegitimieren. Wer von Ihnen hätte sich sowas träumen lassen? Und das hat auch zum Beispiel der Professor Ulrich Kutschera zu spüren bekommen, der bekannte Evolutionsbiologe aus Kassel. Wenn der darauf, also der ist ja sonst in Bezug auf Schöpfungslehre ein extremer Kritiker von allem frommen Zeugs, von allem, was mit Schöpfungslehre zu tun hat, da macht er sich grandios lustig darüber. Aber er geht aufgrund von seiner biologischen Einsicht als Atheist davon aus, es gibt den Menschen in diesen 2 Gestalten, Mann und Frau. Punkt. Und dann wird gegen ihn prozessiert. Sie merken, in welchen unglaublichen Dimensionen wir uns diesbezüglich bewegen, wohin dieses Land steuert, ich vermag es manchmal nicht mehr richtig zu fassen. Deshalb bitte ich Sie als Eltern, achten Sie auf das Lehrmaterial, was Ihren Kindern präsentiert wird, achten Sie auf die Kinderprogramme, achten Sie auf den Druck aus der Öffentlichkeit, schützen Sie bitte Ihre Kinder, ich wiederhole mich, vor diesem Genderwahnsinn, der mit Biologie und Naturwissenschaft nichts mehr zu tun hat. Es geht hier um eine ideologische Totalversautheit, wie Sie das in Ihrem Leben wohl noch kaum jemals zuvor gesehen haben. Ich will das Wunder der Schöpfung in Bezug auf den menschlichen Organismus noch einmal in anderer Weise deutlich machen. Bitte kratzen Sie sich doch mal ganz fest mit der einen Hand am Handrücken und versuchen Sie mal ein paar Hautzellen wegzubekommen. Kratzen Sie einfach mal mit Ihrer Hand an der anderen. Wenn Sie jetzt unter Ihre Fingernägel gucken, ich meine jetzt nicht den Dreck aus der vergangenen Woche, Sie werden jetzt wahrscheinlich sehen, nichts. Trotzdem haben Sie jetzt Zellen unter Ihrem Fingernagel. In jeder einzelnen Hautzelle, in jeder einzelnen Zelle des menschlichen Organismus ist bekanntlich die Erbsubstanz die DNA, Desoxyribonukleinacidsäure, deutsch DNS, Desoxyribonukleinsäure. Die DNA, die DNS, hat unter anderem 3 Milliarden Basenpaare. Adenin und Thymin, Cytosin und Guanin. Jedes Basenpaar hat den Informationsgehalt von 1 Bit. Informationstechnisch besteht ein Byte aus 8 Bit. Jetzt rechnen wir diese 3 Milliarden Basenpaare, nehmen wir der Einfachheit halber 3,2, weil es sich leichter durch 8 teilen lässt, nehmen wir 3,2 Milliarden Basenpaare geteilt durch 8, dann landen wir bei 400 Megabyte. Was sind 400 Megabyte? Meine Bibel und auch Ihre Bibel hat 5 Megabyte. Jetzt rechnen Sie nach, 400 Megabyte geteilt durch 5, kommen Sie auf 80 Bibeln. In jedem einzelnen Zellkern, den Sie nicht sehen, unter Ihrem Fingernagel, in jedem einzelnen Zellkern sind ungefähr 80 Bibeln gespeichert. Das ist der Grund, warum auch heute in der Speichertechnologie versucht wird, nicht nur mit Siliziumchips zu arbeiten, sondern die DNA nachzubilden, weil das ist das dichteste Speichermedium, das wir kennen. Ich glaube, wenn wir das bedenken, dann können wir doch wirklich nur zu diesem Schluss kommen. Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieses Bild von der Schöpfung gerade auch gegenüber jüngeren Leuten eben nicht zerstört wird. Und auch allen Jüngeren und anderen, die versucht sind, ein kleines bisschen nachzubessern, mit Schönheitsoperationen oder mit anderen Dingen, möchte ich sagen, liebe Leute, Sie sind so schöner. Und das Risiko, dass da Pfusch gemacht wird, ist massiv. Haben Sie mal Fotos gesehen von missglückten Schönheitsoperationen? Frau Versace oder der bekannte King of Pop? Na, wie hieß er jetzt? Danke, Michael Jackson. So und so viele Operationen. Das sieht hinterher erbarmungswürdig aus. Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Das gilt eben auch in Bezug auf die Kosmetik. Verzichten Sie deshalb auf Schönheitsoperationen. Übrigens, Kosmos, unser Weltall, das ist derselbe Wortstamm wie Kosmetik. Und Kosmos bedeutet im Griechischen das Geschmückte. Gott hat diese Welt, Gott hat ihren Körper und Gott hat die Mikrowelt nicht nur funktionsfähig gemacht, sondern er hat sie auch außerordentlich schön gemacht. Zu diesem Schönen und Guten, ein letzter Gedanke, gehört eben auch das Mannsein und Frausein dazu, das nun in der Gegenwart versucht wird, mit voller Wucht zu zertrümmern. Diejenigen von Ihnen, die bei Facebook angemeldet sind, einem dieser modernen sozialen Netzwerke, die haben die Möglichkeit auszusuchen, welches Geschlecht Sie haben. Sie können auswählen bei über 60 Geschlechtern. Vor einigen Jahren in einem Wort zum Sonntag in der Fernsehandacht am Samstagabend hat eine Pastorin verkündet, es sei, ich betone der Konjunktiv, es sei wissenschaftlich erwiesen, dass es über 4000 verschiedene Geschlechter gibt. Und ich sage, nein, es gibt genau 2. Aus, fertig. Haben wir übrigens auch gemacht in der vergangenen Woche. Ich bin gestern Abend von einer Jungenfreizeit zurückgekommen. Wir haben die Jungs angesehen als Jungs und angehende Männer und nicht irgendwo ein Fluidum der Geschlechter, das sich hier oder dort bewegt. Um es nochmal mit einem komischen Ausdruck aus dem Bereich der Gender Studies zu sagen, vermutlich sind Sie genauso wie ich Anhänger von Cisgender-Heteronormativität. Denken Sie, was soll das jetzt? Nun, wenn Sie eben seit Ihrer Geburt Ihr Geschlecht noch nicht gewechselt haben, dann wären Sie ein Transgender. Wenn Sie immer noch auf Ihr selbes Geschlecht haben, wie seit Ihrer Geburt, dann sind Sie eben ein Cisgender. Dann stehen Sie immer noch auf der Seite Ihres bisherigen Geschlechtes. Und Heteronormativität bedeutet, dass es eben zwei verschiedene Geschlechter gibt. Ich wage mal die Annahme, die meisten von Ihnen sind Cisgender-Heteronormativisten. Uns kann dieses, Entschuldigung, Gelaber völlig wurscht sein. Aber ich möchte Ihnen die Problematik deutlich machen, und das hat eben maßgebliche Auswirkungen auch auf unser Mannsein und Frausein. Mannsein und Frausein und damit die Geschlechtlichkeit ist etwas, was Gott von Anfang an geplant und gewollt hat. Ist kein Betriebsunfall. Und was mir besonders wichtig ist, als auf diese Welt und auch in die Beziehung der Menschen und auch in die Beziehung zwischen Mann und Frau das Böse Einzug gehalten hat und auch Sexualität verdreht werden kann, da müssen wir uns bewusst machen, das war nicht immer so. Das ist erst seit 1. Mose 3 so. Und was geht 1. Mose 3 voraus? Logischerweise 1. Mose 2. Er schuf sie als Mann und Frau. Das heißt, unser Mannsein und Frausein, unsere gesamte Geschlechtlichkeit ist von Gott gewollt und ist von ihm vor dem Sündenfall wie alles andere erschaffen. Für mich war das mal als Jugendlicher außerordentlich ermutigend, als ich eine Predigt hörte von dem damaligen, mittlerweile verstorbenen Pastor Klaus Vollmer aus Hermannsburg. Ist mir unvergesslich, den Satz möchte ich Ihnen auch mit auf den Weg geben. Bitte geben Sie das auch Ihren Kindern so weiter. Klaus Vollmer hat gesagt, wenn Sie Sexualität, nicht Sie, er hat uns als Jugendliche angesprochen, wenn ihr Sexualität hört, dann macht bitte ein Ist-Gleich-Zeichen. Ist gleich sehr gut. Das ist in ganz grundsätzlicher Weise zu bedenken, wenn wir über alle Missbräuchlichkeiten im Bereich der Sexualität nachdenken. Sexualität, macht bitte ein Ist-Gleich-Zeichen, ist gleich sehr gut. Gott hat den Mann, hat den Menschen als Mann und als Frau geschaffen. Und dann können wir vielleicht einstimmen in das Duett, das Mozart so wunderbar vertont hat in der Zauberflöte. Ich bin jetzt kein großer Opernfreund, aber die Oper hat es mir wirklich angetan. Da gibt es das Duett zwischen Pamina und Papageno. Und da singen die beiden: Mann und Weib und Mann reichen an die Gottheit an. Mozart hat den Text nicht gedichtet, sondern sein Freund, der auch die Rolle des Tamino übernommen hat, Schikaneder. Und ich glaube, Immanuel Schikaneder ist da außerordentlich nah dran an Psalm 8. Denn in Psalm 8 wird der vom Menschen gesagt, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Wenn Schikaneder von daher schreibt, Mann und Weib und Mann reichen an die Gottheit an, dann ist er damit außerordentlich nah am Alten Testament. Natürlich ist den meisten von uns bewusst, man kann sich als Mann und Frau auf dieser Welt nicht nur den Himmel auf Erden bereiten, sondern auch die Hölle. Aber das ist nicht zwangsläufig so. Liebe Gemeinde, wenn wir Gott als den Schöpfer bekennen, wenn wir uns bewusst machen, was er uns mit auf den Weg gegeben hat, im Mikrokosmos, im Makrokosmos und mit unserer Entstehung vom Mutterleib an bis zum Funktionieren unseres Organismus, dann können wir uns freuen und dankbar sein. Und es ist wirklich etwas Besonderes, dass uns ein Leib vergönnt ist. Wir haben vom Christentum her nicht die Auffassung, dass der Leib etwas Minderwertiges ist. Da gibt es aus dem alten Griechentum den Satz Sema Soma. Sema, das ist der Sarg, Und Soma ist der Leib. Also der Leib sei ein Sarg, nämlich ein Sarg für die Seele. Das ist keine biblische Auffassung. Die Bibelleser unter Ihnen wissen, wie die Bibel darüber denkt und redet. Ich weise hin auf eine bekannte Formulierung des Paulus. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Überlegen Sie mal. Sie sind Wohnstadt, Sie sind Wohnungsgeber für Gott, Ihren Schöpfer. Er ist sich nicht zu schade, in Ihnen zu wohnen. Und übrigens, um noch einen Blick in die Zukunft zu tun, wenn wir einmal gestorben sind, werden wir nicht ohne Leib sein. Sicher, dieser Leib wird völlig anders beschaffen sein. Aber wir werden auch in der Ewigkeit noch einen Leib haben. So bedeutsam ist Gott die Leiblichkeit. Ich bitte Sie deshalb alle, dass Sie nie gering denken über Schöpfung, über Leiblichkeit, über Sexualität, über Mannsein und Frausein. Das ist alles gut durchdacht, das ist alles gut gemacht. Ich denke mir, wenn Gott seine Ideen patentieren lassen würde, in München beim DPAMA, Deutsches Patent- und Markenamt, die müssten Sonderschichten kloppen, die müssten zusätzliche Leute einstellen. Seit ein paar Jahren bin ich regelmäßig in Nürnberg bei der IENA, bei dieser bedeutendsten Erfindermesse. IENA heißt Ideen, Erfindungen, Neuheiten ausstellen. Wenn Gott dort anfangen würde, seine Ideen vorzustellen, dann würde ich Frau Hübner von der Messeleitung sagen, bitte nehmen Sie die anderen Leute aus der Halle raus, mieten Sie die restlichen Hallen noch mit dazu. Ich habe dieses Jahr jemanden, der füllt Ihnen die Hallen, was der zu zeigen hat, ist einfach fantastisch. Und dann würde das auch nicht nur 4 Tage gehen, sondern wäre das eine Dauerausstellung, wo jeweils immer wieder was Neues gezeigt wird. In Deutschland werden jedes Jahr über 60.000 Patente angemeldet. Wie viele Millionen wären es wohl, wenn Gott seine Ideen zu Patent anmelden würde? Deshalb möchte ich Sie ermutigen, gucken Sie darauf, wie wunderbar Sie gemacht sind, vermitteln Sie das Ihren Kindern und Enkeln und lassen Sie sich nicht irritieren von diesem Bombardement gegen die Vernunft und gegen die Biologie. Seien Sie darauf gefasst, dass es eventuell noch schlimmer kommt, als es bisher ist. Was die Ampelkoalition vorhat, auch teilweise im Koalitionsvertrag vereinbart, das ist wirklich abenteuerlich. Wir müssen damit rechnen, dass es nicht besser wird, sondern noch schlimmer kommt. Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Das gilt für Sie und Ihren Leib, auch wenn Sie mit manchen gesundheitlichen Problemen zu tun haben. Und Sie dürfen sich freuen auf diese neue, grandiose Leiblichkeit, die Gott Ihnen verleihen wird, wenn Sie nicht mehr auf dieser Welt sind, sondern wenn Sie ewig Gemeinschaft mit ihm haben. Die Bibel ist sehr sparsam mit Auskünften darüber, aber dass es grandios ist, dass es herrlich ist, das wissen wir schon heute. Amen.
dieser Stelle noch ein paar Bekanntmachungen. Ich lese uns noch einmal den Wochenspruch. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das Dankopfer sammeln wir heute für die Aus- und Fortbildung von Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern im Verkündigungsdienst als landeskirchliche Kollekte. Dazu lese ich noch einen Auszug aus dem Amtsblatt. Pfarrerinnen und Gemeindepädagogen, Kirchenmusiker, Predikanten und Lektoren, alle, die sich im Verkündigungsdienst engagieren, benötigten regelmäßig Fort- und Weiterbildungen, um in den sich verändernden Rahmenbedingungen gemeindlicher Arbeit kompetent und engagiert wirken zu können. Der ehrenamtliche Verkündigungsdienst spielt dabei in unserer Landeskirche eine immer bedeutendere Rolle. Fast 300 Predikanten und Diakone mit dem Auftrag zur öffentlichen Wortverkündigung sowie rund 100 Lektoren tragen zur Vielfalt des gottesdienstlichen Lebens in unserer Landeskirche bei und sorgen mit dafür, dass Kirche gerade auch sonntags im Dorf bleibt. Der Weg in den Predikantendienst führt über die Ausbildungskurse des kirchlichen Fernunterrichts. In diesem Jahr beginnt ein neuer Kurs, zu dem sich rund 25 Menschen aus unserer Landeskirche angemeldet haben. Wir denken heute dankbar an die vielen Verkündigungsdienste, die Sonntag um Sonntag von Haupt- und Ehrenamtlichen in unserer Kirche geleistet werden. Und wir bitten Sie, bitte unterstützen Sie diese Arbeit mit Ihrem Gebet und Ihrer Kollekte. Die Kollekte am Ausgang erbitten wir heute für die Organisation Caleb. Vielen Dank dafür. Ein ganz herzlicher Dank an dieser Stelle an Heinrich Oettinger für seine Predigt. Also wie ich finde, eine Fülle an Wissen und Informationen, die ich persönlich erstmal verarbeiten muss. Auch an die Peggy und den Chor ein ganz herzlicher Dank. Es ist schön, dass es euch gibt. Weiterhin möchten wir einladen für den Kindergottesdienst heute um 11 Uhr. Morgen ist 19.30 Uhr Allianzgebet der Frauen im Eckzimmer und 19.30 Uhr Männerwerk. Am Mittwoch findet wieder 19.30 Uhr die Bibelstunde statt. Am Donnerstag gibt es 16 Uhr einen Singkreis für alle Kinder etwa ab 2,5 Jahren bis zum Schuleintritt. Wer Lust zum Singen hat, ist dazu herzlich ins Pfarrhaus eingeladen. Nächsten Sonntag ist wieder 9.30 Uhr Predigtgottesdienst und um 11 Uhr Kindergottesdienst sowie Lämmergruppe im Pfarrsaal. Gestern wurden hier vor unserem Altar getraut Felix Bechstein und Annelie Bechstein, geborene Schneider. Wir wollen beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du die Wege von Annelie und Felix zusammengeführt hast. Du hast ihnen deinen Segen gegeben und wir bitten dich, lass sie einander lieben, vertrauen, verzeihen, beistehen und trösten in schwerer Zeit. Wir danken dir dafür. Amen. Wir singen nun das nächste Lied und sammeln dazu die Kollekte ein.
Thank you.
Wir stehen auf zur Fürbitte. Herr unser Gott, wir bringen dir an diesem Sonntag die Not in unserem Land, die Verwirrung in Bezug auf deine Schöpfung, in Bezug auf die Natur, die du geschaffen hast, in Bezug auf das Mannsein und Frausein. Wir bitten dich darum, dass du den Irrlehren wehrst, dass du dem Gendergeist Einhalt gebietest, dass du Menschen hilfst, ein Ja zu finden, so wie du sie geschaffen hast. Wir danken, Herr, dass für einen jeden Einzelnen von uns gilt, du hast ihn wunderbar gemacht, auch wenn er unter Krankheiten zu leiden hat. Deshalb bitten wir dich für diejenigen, die unter ihrem Körper und unter Krankheiten leiden, begegne du ihnen in deiner Güte, rühr du sie an mit deiner Kraft, gewähre ihnen Gesundheit, stärke du sie nach innen und außen. Sei du mit denjenigen, die in diesen Tagen sterben. Begleite du sie, Herr, an ihr Ende und bis zu dir. Wir bitten dich für die Verantwortungsträger in dieser Welt, dass du ihnen entgegentrittst mit deiner Wahrheit. Zeig du ihnen, Herr, die Wunder der Natur, wie du die Schöpfung eingerichtet hast. Bitte hilf ihnen zu richtigen und weisen Entscheidungen zum Wohl der Menschen und nicht zum Schaden. Wir bitten dich für die Programmmacher im Fernsehen. Herr, schenke du, dass sie das Richtige erkennen und senden und vervielfältigen. Schenke du ihnen die Erkenntnis deiner Schöpfung. Und sei du derjenige, der unsere Kinder bewahrt vor den Irrlehren. Sei du derjenige, der ihnen hilft, ein Ja zu sich selbst zu finden. Zum Mädchen und Frau sein, zum Jungsein und zum Mann sein. Herr unser Gott, dich rufen wir an in Bezug auf die gesamte Verwirrung, die unser Land durcheinander bringt. Bitte bring du Ordnung, sende du deinen Geist, sende du die Klarheit, die wir brauchen in Wissenschaft, Politik und Medien. Wir beten miteinander. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Reich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
weise zum Schluss nur kurz darauf hin, es liegen einige Materialien aus, von denen Sie sich gerne etwas nehmen dürfen. Bedienen Sie sich, da wird nicht nur über Pränatalentwicklung informiert. Ich weise besonders hin auf die sogenannte Salzburger Erklärung, wo auch zum Thema Gender Bezug genommen wird. Eine Erklärung, die weltweit von vielen Kirchen übernommen worden ist. Morgen geht die russische Übersetzung in Druck. Ich habe Ihnen hier die deutsche vierte Auflage mitgebracht. Das Ganze gibt es auch in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch. Weitere Übersetzungen sind in Vorbereitung. Es ist ein bedeutendes kirchengeschichtliches Dokument aus der Gegenwart, wo speziell zum Thema Schöpfung ganz wesentliche Dinge ausgeführt werden. Wir stellen uns nun unter den Segen unseres Herrn. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unversehrt und unsträflich bis auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen. Wir setzen uns noch einmal und hören auf das Lied des Chores.
Sagen, naja, der Gottesdienst war ja besonders. Wie auch immer, ich wünsche euch, dass ihr manches Gute mit nach Hause nehmt. Wer noch Fragen hat, der Heinrich Oettinger mit seinem schier unendlichen Wissen steht gerne Rede und Antwort. Ansonsten möge es ein besonders schöner Sonntag für euch alle werden. Bis bald wieder hier in diesem Raum. Tschüss, Gott befohlen.